Liebe Leute, willkommen zurück zur 61. Episode von Geschmacksgeschichte. Wir haben uns wieder zu dritt vor den Mikrofonen versammelt, sind also vollzählig, so wie es sein soll. Als erstes mal Meldung nach Morsbach. Moritz, bist du vor Ort, bist du erreichbar?
Ich bin vor Ort und erreichbar, Felix. Hallo in die Runde. Vor allen Dingen auch hallo nach draußen an alle Hörer und Hörerinnen.
Das ist wunderbar. Die Internetverbindung in die ländliche Region steht also schon mal. Wie sieht's denn in der zweiten Metropole, die hier im Podcast vertreten ist, aus? Wie steht's um Essen? Wie steht's um dich, Nico? Bist du auch vor Ort?
Roger, Roger, der Nico ist am Start. Internet bei mir heute schwieriges Thema, hatten wir ja schon, lassen wir beiseite, aber dafür sind wir ja auch heute nicht da. Ich freue mich natürlich, mit euch beiden hier heute wieder zusammenzusitzen und den Zuhörerinnen und Zuhörern ein Schmankele zu servieren.
Ja, einen
kleinen Ausflug zu machen.
Das klingt wunderbar, dass du dich freust, denn du bist ja auch heute der Mann der Stunde. Du bist wieder dran, uns einen schönen Vortrag zu halten. Und ich denke, wir freuen uns da genauso sehr drauf wie alle Zuhörerinnen und Zuhörer und wollen auch gar nicht viel von deiner Redezeit klauen, sondern lehnen uns einfach mal zurück und gönnen dir jetzt eine schöne Geschichte.
Könnt mir eine schöne Geschichte. Tendenziell muss ich einfach mal schon einleitend sagen, es ist ein Thema, das hat mich berührt, wirklich. Ich bin in meine Kindheit zurückversetzt worden und ich hoffe, ich habe mit euch und den Zuhörerinnen und Zuhörern hier, kann ich jetzt auch so eine kleine Reise machen, eine kulinarische Kindheitsreise vielleicht auch. Ich habe richtig Bock und ich habe mir auch was ausgedacht, wie ich dieses Thema perfekt einleiten kann. Und da würde ich jetzt gerne einmal reintauchen und euch direkt auch einfach mal vorstellen, was ich mir da ausgedacht habe.
Let's go!
Man kennt sie in verschiedenen Formen, egal als Ersatz für den Kuchen am Sonntag oder morgens warm vom Markt. Du kannst sie als Halter für dein Eis nutzen oder sie auch richtig fett in Sirup ertränken. Ich kaufe sie mir am liebsten bei Edwin Heidrichs am Samstagmorgen auf dem Markt bei mir im Viertel. Aber auch in meiner Kindheit habe ich schon als kleiner Schonnebäcker Jung diese geile kulinarische Freude genießen können. Und heute kenne ich sie und schätze ich sie auch noch. Könnt ihr euch vielleicht schon denken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und lieber Moritz oder Felix, aber lieber erst Moritz.
Also ich würde gerade schätzen auf die Waffel.
Das ist ein straighter Treffer und gibt ganz klar 9 Punkte, würde ich sagen, erstmal hier.
Boah, ja, auf die Geschichte freue ich mich.
Ich hab mich mit der Waffel beschäftigt und ich hab mich verrannt in diesem Thema. Es ist einfach, es ist geil. Es ist europäische Kulinarik hoch 10, es ist europäische Geschichte und ich will euch nicht allzu lange auf die Folter spannen.
Also
oder der
du,
Felix möchte uns heute noch was sagen. So.
Sagst du heute mal keinen Ausflug ins antike Griechenland oder ins alte Rom, sondern alles europäisch, eurozentriert?
Ja, ich kann. Natürlich gab es auch schon süße Gebäckformen, die irgendwie auch im Antiken. Nein, komm, scheiß drauf. Wir bleiben im Europa. Letzten Endes, um dir das vorweg direkt mal einmal so zu sagen und euch allen einmal so zu sagen, wir haben vielleicht auch minimal wieder was mit dem Thema Kloster zu tun, weil das ist halt gerade Thematik Mittelalter Europa halt. On the top, die haben uns halt da auch, was die Dokumentation betrifft, geholfen und haben auch viel angetrieben. Und deshalb starte ich direkt rein mit der Waffel. Und zwar haben wohl die ersten Waffeleisen ihren ersten Ursprung im 9. Jahrhundert im Kloster gehabt. Da haben wohl in Frankreich und in Belgien Mönche bei Schmieden sich Waffeleisen schon anfertigen lassen, um die erste Urform der Waffel, / eine auch Art Oblate herzustellen. Und das waren, kann man sich ganz einfach vorstellen, das waren zwei geschmiedete Eisenplatten mit langen Griffen da dran, womit man einfach den Teig, den man damals ganz easy hergestellt hat aus Mehl, Zucker und Wasser, zwischenpressen konnte und dann einfach über der Feuerstelle wenden konnte und sich somit seine Waffel herstellen konnte. Oder damals, dadurch, dass die auch noch nicht eine richtige Einwölbung hatten für den Teich, auch also einen Einlass für den Teich hatten, somit halt auch eher eine Oblatenform, aber trotzdem schon ein süßer, schmackhafter Teich, der sich auch dann relativ schnell herumgesprochen hat und somit auch viele Schmiede beauftragt wurden, in der damaligen Zeit Waffeleisen herzustellen. Also, so wie man, es kann man sich nicht so vorstellen wie heute, dass heute fünf verschiedene Hersteller irgendwie einen Staubsauger herstellen, aber es ist halt schon so gewesen, dass die Leute, die sich leisten konnten, auch sich ein Waffeleisen und davon auch wussten, dass es dieses Gericht gibt, sich ein Waffeleisen anfertigen ließen. Und damals auch mit wunderbarer Handwerkskunst teilweise dann in den verschiedenen Klöstern waren die teilweise verziert mit religiösen Insignien und die Privatleute beziehungsweise auch Händler oder Adelsleute haben sich das natürlich auch mit ihren Wappen prägen lassen und haben dann im Prinzip auch self-made mit ihrem Wappen geile Waffeln schon im Mittelalter gehabt. Muss ich sagen, fand ich schon fancy. Ist schon eine geile Geschichte.
Ja, definitiv. Das, also so sein Familienwappen auf einem Waffelteig zu haben in der Zeit, hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ich dachte, das wäre eher so ein Phänomen der Neuzeit bei Elbenwald oder so, so Star Wars, Waffeleisen oder weiß der Geier was, aber...
Der Zylonentoast.
Interessant, das ist das schon so.
Nee, das ist, also vor allem, also es war wirklich eine krasse Handwerkskunst, die dahinter steckte, bei den Schmieden, da dann halt auch solche geilen Embleme auf die Waffeleisen zu klatschen. Jetzt habe ich einmal 3 Sekunden den genau, und die ganze Geschichte ist so, dass ich das dann halt auch über diesen, dadurch, dass es halt in Klöstern vertreten war, in Belgien und Frankreich und dann das halt auch jetzt nicht unbedingt Völker waren, die von der Außenwelt abgeschnitten waren, hat sich das halt auch im europäischen Umland dann relativ schnell verbreitet zu der Zeit. So durch reisende Händler und so weiter kam man nicht vorbei, dass dann halt auch im Mittelalter dann Deutschland, Holland zunächst erstmal auch befallen wurden vom Waffelwahn. Und naja, wer fresh ist, was die Waffelkunde angeht, was ich auf jeden Fall bin, weiß, dass Deutschland und Holland auf jeden Fall Waffelländer sind, weil ich kaufe mir sehr gerne, wie gesagt, meine Waffeln morgens am Markt. War Anfang des Jahres in Amsterdam und habe da so viel Waffeln gesehen. Also es ist, da werde ich gleich auch noch eine Sache zu sagen. Vielleicht könnt ihr dazu auch noch mal was dazu beitragen, weil ich werde mich heute schon mal als Vorwarnung speziell auf eine Waffelspezialität geschichtlich auch noch mal beschränken. Aber lasst mich weitermachen, es sei denn, ihr habt einen Einwand. Sonst bin ich voll im Fahrt. Genau, und der Waffelwahn ist halt eingeschlagen in den Niederlanden und in Deutschland und letzten Endes dann auch schafft es das in den skandinavischen Bereich, ganz speziell auch nach Schweden. Und früher oder später natürlich auch über den großen See in die USA. Also die Waffel hat auch eine Weltreise gemacht, aber wenn ich überlege, sind das auch so die Länder, an die ich denke, wenn ich Waffel höre. Also es ist so, klar, die USA sind ja auch wahrscheinlich richtig krass, auch so mit dem Ahornsirup-Thema und sowas, auf Pancakes und Waffeln und Waffeln aus dem Toaster und so. Naja, und über Holland, Frankreich und Belgien brauchen wir ja gar nicht reden, beziehungsweise tue ich sowieso später noch. aber letzten Endes ist es halt immer noch so, dass es einen kulturellen Unterschied auch gab in den Konsumenten der Waffel. Zum Beispiel ist es so, dass dann zu der Zeit, wo sich die Waffel im Mittelalter ausgebreitet hat in Deutschland, in Norddeutschland die Waffel für die Öffentlichkeit viel mehr zur Verfügung stand als in Süddeutschland. Was viel wahrscheinlich auch mit dem zur Verfügung stehenden Zucker zu tun hatte, dadurch, dass in Norddeutschland die Anbindung an die Häfen ja viel stärker war als in Süddeutschland und somit der Adel sich das vorgehalten hat, die Waffel zu verspeisen. Trotzdem hat sich so, also beziehungsweise genau deshalb hat sich auch in Deutschland eine so verschiedene Waffelkultur entwickelt. Im Saarland zum Beispiel isst man die Waffel auch mit Zimt, habe ich während meiner Recherche gelesen. Weiß ich nicht, bin ich so auf dem Saarland. Ich bin da mehr so, keine Ahnung, wenn ich meine Waffel verziere. Ich bin echt so ein Blanko-Waffelmensch. Wie steht ihr eigentlich dazu?
Ich stehe da ganz klassisch Puderzucker.
Puderzucker finde ich auch, muss sein. Und ich glaube, Zimt wird ja auch nur in einer Zimt-Zucker-Mischung Sinn machen. Also ich glaube nicht, dass die da im Saarland wirklich nur Zimt da drauf packen, würde mich schon wundern.
Ja, weiß ich nicht, aber ja, würde mich, glaube ich, auch wundern.
Also man kennt das ja so Zimt-Zucker-Mischung irgendwie von Churros oder weiß der Geier was. Und ansonsten finde ich ist, aber das, da will ich dir halt auch nichts vorwegnehmen, ist die Art des Toppings auch ganz abhängig davon, was für eine Art der Waffel man vorliegen hat. Also wenn man jetzt so eine klassische deutsche Waffel, wie wir sie kennen, die es jedes Wochenende in verschiedenen Rewe-Zentren bei einem Charity-Verkauf gibt für 1 Euro, da finde ich, das geht einfach nur mit Puderzucker. Aber sobald man dann im Bereich dieser belgischen Lütticher Waffel oder Brüsseler Waffel ist, da ist dann natürlich schon grundsätzlich auch anderes möglich, also Schokosoße, Karamellsoße, alles, was das Herz begehrt. Aber das sind deine Sachen, die du bestimmt eh noch vortragen willst. Deswegen halte ich mich jetzt mal zurück.
Ah, Toppings, Schmoppings, sage ich gerne. Machen wir weiter. Halte ich gerne noch ein bisschen zurück. Finde ich aber interessant. Und Puderzucker finde ich ist halt auch ein geiles Ding. Aber ich muss dazu sagen, wenn ich mir so ein Teil einfach auf dem Markt kaufe für unterwegs, dann saugt man sich da immer die Pfoten mit ein. Deshalb finde ich das so schwierig. Aber egal. Weiter im Text, würde ich behaupten. Also. Ich habe euch jetzt was zur Waffel erzählt. So grundsätzlich habe ich ja auch schon was zum Waffeleisen gesagt. Ne? Also wie bekannt, seine Wurzel im 19. Jahrhundert. Aber was viel interessanter ist, wie die Waffel wirklich, also wie wirklich jeder Haushalt in den dankbaren Genuss kommen konnte, was heißt jeder Haushalt zu der Zeit halt auch noch nicht sofort, aber was den Grundstein dazu gelegt hat, dass wir heute auf jeden Fall, ich habe nämlich eins, ein Waffeleisen zu Hause haben können. Und ich hoffe, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt auch eins und ihr Jungs auch. Auf jeden Fall, das ist das Geilste, was man zu Hause haben kann. Egal. Im 19. Jahrhundert, die industrielle Wende hat's gebracht, weil man konnte dann Metalle massig in Guss herstellen und somit ist das Waffeleisen in seiner damaligen Form einfach revolutioniert worden. Das ist damals schon dann auch auf einen eckigen Trend gegangen, auch immer noch runde Waffeleisen. Es gab Einlässe für vernünftig Teig, es gab Standardmuster und die Dinger wurden dann einfach aus Gusseisen hergestellt, aber immer noch ähnlich wie im Mittelalter, zwei Platten, die mit einem Scharnier miteinander befestigt sind, zusammenklappen, nicht mehr über der Feuerstelle, sondern über dem Hausofen hergestellt. Und somit dann eine geile Waffel hergestellt für den Bürger zu Hause. Und somit konnte man dann aber zu der Zeit auch schon sagen, dass wirklich auch teilweise ärmste Leute durch Glück oder Nichtglück an eine Waffel kommen konnten. Und die industrielle Wende hat das einfach richtig geil gemacht. Und dann kam einfach nochmal 1911 ein richtig genialer Mensch auf die Idee, das Ding mit Elektrizität zu betreiben, anstatt das voll stressig mit auf Feuerstelle und sonst was. Und der gute Herr hieß TJ Stackback. Und wie gesagt, der hat 1911 das elektrische Waffeleisen erfunden und auch sein Patent beantragt. Und im 21. Jahrhundert, ein bisschen später, wurde es dann auch geschafft, dass man da auch endlich mal eine Anti-Haftbeschichtung drauf gekloppt hat, einen vernünftigen Temperaturregler, damit man das nicht Pi mal Daumen und Pi mal Auge machen kann. Und das ist im Prinzip dann der Grundstein zu dem gewesen, was wir unser modernes Waffeleisen nennen. Und was dafür gesorgt hat, dass die Waffel auch grundsätzlich inzwischen auf fahrenden APIs verkauft werden kann, Foodtrucks, also APIs sollten ja fahren, aber ich meine so. Selbst so kleine APIs, die zu einem Foodtruck umgebaut werden, habe ich schon gesehen, wie die ein Waffeleisen am Start hatten. Wie gesagt, jetzt heutzutage ist Waffeleisen geile Geschichte. Und ohne Waffeleisen keine Waffel. Und ich würde behaupten, freche, freche statistische Behauptung in jedem zweiten Haushalt vorhanden. Wenn jetzt jeder von uns eins hat, dann ist das Glück. Ausnahme bestätigen die Regel.
Also
Habt ihr
ich habe
eins?
keins.
Du hast
leider.
keins. Ja! Du hast eins.
Nee,
Deine
aber
Freundin hat eins und du wohnst mit der zusammen.
wir haben auch keins.
Nein,
Und
scheiße.
das liegt natürlich aber auch daran, dass sowohl, also ich wohne in einer relativ frisch bezogenen Wohnung, Moritz wohnt noch auf einer Baustelle, die bald eine Wohnung wird.
Korrekt.
Das sind alles, glaube ich, Umstände, in denen ein Waffeleisen noch fehlen darf, aber auf lange Sicht kann ich mir auch gut vorstellen, dass sowas kommen wird. Aber ich muss sagen, weil du ja sagtest, dass weg von dem umständlichen Gusseisen für Feuerstelle und weiß der Geier was, ich habe keine Lust, immer so 100 verschiedene Elektrogeräte in der Küche zu haben. Also mir wäre es auch lieber, dass Waffeleisen vielleicht halt wirklich so als Aufsatz für die Pfanne oder weiß ich nicht was zu haben, bevor ich das 10. Gerät habe, was dann irgendwie viel Stauraum braucht, was auch dann Steckplatz braucht. Und das finde ich dann eher lästiger, als wenn ich da einfach nur einen Aufsatz habe.
Ich habe die perfekte Lösung. Und zwar, ich habe eine Art Aufsatz. Ich habe einen Sandwich Maker, der zeitgleich auch noch Kontaktgrill und Waffeleisen ist.
Ja gut, da spart man sich dann natürlich schon mal was, aber für mich wäre es dann trotzdem ein zusätzliches Gerät, weil ich auch keinen Sandwichmaker
Ja, aber
habe.
das sind drei Geräte in einem.
Da habe ich eine kurze Zwischenfrage an dich, Nico. Wir wollen ja keine Werbung für irgendwelche Hersteller machen, aber ist dieser Kontaktgrill zufällig von einem Hersteller, der auch für seine Anti-Haftbeschichtungen bekannt ist?
Nein, das ist irgendein No-Name-Hersteller aus dem Internet. Das ist,
Na gut.
nein. Das ist
Bei
einfach.
denen hätte ich nämlich sonst, ich hätte mich nämlich jetzt gewundert, wenn es dafür auch einen Waffelaufsatz gibt.
Die
Nein, nein.
große Geschichte der Kontaktgrillvielfalt machen wir wann anders.
Ja, über George Foreman und solche Geschichten, da sehe ich uns, dass wir da auch nochmal
Auch
berichten. So
noch
ein bisschen nochmal ein
möglich.
Werbeblock für Grills. Ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, wir sind gerade schon wieder ein bisschen abgeschweift. Lass mich zurückkommen. Ich wollte euch sagen, mit der frechen Aussage, jeder zweite Haushalt hat ein Waffeleisen, ist grundsätzlich erstmal ein Abriss der Waffelgeschichte und des Waffeleisens geschaffen, damit ihr ungefähr versteht, woher denn das Gericht kommt, wovon ich euch jetzt erzähle. Und davon hat der Felix gerade auch schon, würde ich sagen, gut was erzählt. Wir bewegen uns natürlich in Belgien. Ne? Also ich hatte die große Wahl und ich bin ein großer Fan von dem Zeug aus Belgien. Ich bin aber auch ein großer Fan von dem Zeug aus den Niederlanden. So, ich habe mich dann trotzdem mit der belgischen Waffe beschäftigt. So, jetzt fangen wir direkt an. Felix, du hast ja gerade schon mal zwei Begriffe in den Raum geworfen. So, du hast die Brüsseler und die Lütticher Waffel erwähnt. Die Brüsseler Waffel ist die, die auch ganz oft die belgische Waffel genannt wird. Und die Lütticher Waffel sind ja diese runden, würde ich sagen, richtig zucker-crunchy-Dinger, wo du denkst, da haben die einfach den Beutel zuckervolle Pulle reingekippt.
Ja, genau, die
die
auch
es
so
dann ganz
härter
oft auch mit so
sind.
einem Schokodippen gibt.
Ja, genau.
Ja, genau. Und ich, wie gesagt, das ist halt eins der europäischen Waffelkultgerichte, aber auch ein Wahrzeichen für Belgien. Also beide Waffeln sind halt aus Belgien bekannt und kulinarische Wahrzeichen werden als dieses zumindest in vielen Texten so benannt. Und es gibt natürlich verschiedenste Entstehungsgeschichten und ich habe mir mal so die geilsten rausgesucht, würde ich behaupten. Und zu der Lütticher gibt es eine, die oftmals wiederholt wird, dass es einfach auf einen Prinzen im 18. Jahrhundert zurückzuführen ist, der seinem Koch gesagt hat, ey, ich hab Bock auf Kuchen mit richtig viel Kristallzucker drin und im besten Fall auch damit verziert. Und der ist dann drangegangen, hat eine Art Brioche-Teig hergestellt und den dann maximal gezuckert. Und das muss dem Prinzen wohl so gefallen haben, dass er davon dann, dass er das mehrmals gegessen hat, dass andere Leute das mitbekommen haben und das publik geworden ist und sich diese Waffe dementsprechend dann gut durchsetzen konnte. Und die belgische Schrägstrich Brüsseler Waffe ist ja auch bekannt für ihre rechteckige Form mit den viereckigen Löchern und verschiedenste Toppings kann man heutzutage auf den Dingern auch essen. Hat verschiedenste wirklich, ey, ich habe echt wilde Sachen gefunden von werdet ihr gleich hören zu, werdet ihr gleich hören. Wirklich. Da sind echt geile Geschichten dabei gewesen, finde ich zumindest. Die erste Geschichte, finde ich, ist relativ legitim. Es gab wohl einen armen Bäcker, Konditor, der musste irgendwie bei sich in der Ecke Gent dafür sorgen, dass der jetzt an Kohle kommt. Und der hat wohl diesen süßen Teig entwickelt und ist damit dann nach Brüssel gereist und hat ihn dort verkauft und er ist wohl eingeschlagen wie eine Bombe. Und das roundabout 18. Jahrhundert. Kann gut sein. Vielleicht hat aber auch Maurice Vermersch, auch ein belgischer Konditor, diesen Waffelteig in auch Pi mal Daumen diese Zeit erfunden. Hat ihn aber, sein Teich hat es aber geschafft, bis in die Ausstellung, in die Weltausstellung, Verzeihung, Worthaspler. Sein Teich hat es geschafft in die Weltausstellung von New York, wo er dann im belgischen Pavillon vertrieben wurde und somit auch die Waffel es angeblich über den großen Teich geschafft hat. Und dann gibt es noch die Geschichte, dass es einfach Mitte des 19. Jahrhunderts verschiedenste Straßenverkäufer aus dem Backhandwerk gab, die begonnen haben, Waffeln, also süßen Waffelteig zu verkaufen, weil dieser ja schon seit dem Mittelalter in Belgien bekannt ist. Und bei der Bevölkerung ist das wohl sehr positiv angekommen und so hat sich die Waffel innerhalb von Brüssel und dann Belgien rumgesprochen. Und ich möchte meine Tendenz wagen, dass wahrscheinlich viel Wahrheit in allen Geschichten drin steckt.
Mhm.
Ja. Also würde ich, das würde ich, schaut mal, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht auf die Stoppuhr geguckt, weil ich bin schon fast am Ende meines Vortrags und ich würde abschließend schon mal als Fazit behaupten, dass jede dieser drei Geschichten ihren Wahrheitsgehalt hat und dass, naja, wir wissen ja auch, dass in den USA viele Einwanderer aus Belgien, aus Frankreich, aus Europa kommen und dementsprechend wahrscheinlich die Waffel es auch schon früher drüber geschafft hat, aber ich glaube auch, dass die Waffel es in ihrer noch besseren Form als belgische Waffel es vielleicht auch über die Weltausstellung geschafft haben könnte und so weiter. Aber ich habe es ja gerade noch gesagt, es gibt ja natürlich auch noch Klassiker von woanders. Ich habe welche gerade zu Hause, die gute alte Stroopwaffel. Ich liebe sie. Ich habe sie gerade erwähnt. Was sagt ihr zur Stroopwaffel?
Ich würde, bevor wir jetzt den Sprung zur nächsten Waffel wagen, noch okay, vielleicht...
Okay, wir bleiben bei belgischen. Stimmt, sorry.
Bei den belgischen bleiben. Die Geschichten, die du jetzt erzählt hast, also das war ja die Herkunftsgeschichte, die, also das zweite mit der Weltausstellung von der belgischen Waffel, richtig? Nicht von der lüttischer Waffel.
Nein, die lüttische Waffel ist von einem Prinzen in Lüttich, genau. Angeblich im 18. Jahrhundert von einem Koch, da hat er sich bekochen lassen und hat somit dann über den Hof und so weiter, wie sie dann so eine Speise ihre Wege macht, ähnlich wie wir schon beim Croissant hatten, meine ich, hat es dann seinen Weg gemacht.
Ja, habe ich auch so richtig verstanden. Ich wollte es nur nochmal abgrenzen, weil es irgendwie dann so viele verschiedene Begriffe und Geschichten waren, dass ich dachte, vielleicht, wenn jetzt zu Hause die Zuhörerinnen und Zuhörer auch durcheinander gekommen sind, ist das nochmal klar. Ich finde auf jeden Fall richtig, was du sagst, dass vielleicht jede Geschichte irgendwo was Wahres hat. Und das haben wir auch schon öfter gesehen, dass durchaus möglich gewesen ist, dass sich Speisen zeitgleich entwickelt haben, unabhängig voneinander. Also es ist ja schon ganz oft so gewesen, dass dann Menschen, die eigentlich 400 Kilometer voneinander entfernt wohnen oder wohnhaft waren, dann zeitgleich auf diese Idee gekommen sind. Ich glaube, bei der Fritte hatten wir das und auch bei anderen Sachen. Und bei der Weltausstellung wäre mir jetzt irgendwie der fehlende Teil, was halt vorher gewesen wäre, weil man überlegt sich ja nicht einfach dann dieses Ding für die Weltausstellung zu erfinden, sondern denkt sich eher, das ist typisch belgisch, das ist schon etabliert und finden wir gut und deswegen... Aber
Verzeihung, das habe ich zu 1000% ausgelassen. Das ist, natürlich war die Waffel zu dem Zeitpunkt von dem Maurice schon bekannt und schmackhaft angenommen. Also es gab schon zig Menschen, die sich erfreuen durften, was das für ein kulinarisches Meisterwerk ist, eine Waffel zu essen.
Okay, ja gut, dann ist das wird es nochmal auf jeden Fall ein bisschen klarer machen.
Da hätte ich sonst auch einen Punkt zu. Es ist natürlich klar, oder auf so einer Weltausstellung, da ist die Wahrscheinlichkeit halt deutlich höher, dass auch jemand mal über die Waffel schreibt und wir deswegen jetzt darüber überhaupt Bescheid wissen. Und die Waffeln, die es davor vielleicht schon 50 Jahre in Brüssel gab, die haben den zwei Leuten zwar super geschmeckt, aber es hat halt keinem gereicht, da jetzt irgendwie eine Abhandlung drüber zu schreiben, die uns auch heute noch bekannt ist.
Deshalb kann es auch gut sein, dass die Waffel halt auch wirklich in Gent erfunden wurde. Ne? Also deshalb sage ich, es kann in jeder Geschichte wirklich auch ein großer Wahrheitsgehalt liegen. Und das ist auch das, was ich im Vorgeplänkel auch meinte, dass ich in einem Flickenteppich gelandet bin in meiner Recherche, weil du findest viel zu Waffel. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer auch eine Einladung für euch, noch weiter zu gucken und euch ins Rabbit Hole zu begeben. Vielleicht findet ihr sogar eine Verschwörung.
Ganz sicher. Also ich glaube, hinter jeder Speise steckt irgendwo eine Verschwörung, je nachdem, wie weit man gräbt. Ja, Moritz, ich glaube, du wolltest noch was sagen, ne?
Ich wollte einfach nur den Zuhörern, wenn sie dann bei der Recherche sind, auch noch eine kleine Aufgabe mit an die Hand geben, weil mir das gerade so einfiel oder vielleicht kann es einer von euch beantworten. Aber recherchiert doch dann direkt mal auch für uns mit, woher das Sprichwort kommt, einen an der Waffel zu haben.
Stimmt. Das wäre
Finde ich nicht
eigentlich noch
schlecht.
interessant zu
Shame
wissen.
on me.
Jetzt können wir
Ah, liefere
hier.
ich nach. Liefere ich nach. Also
Nee,
wenn
da
die
können ja auch
Zuhörerinnen
mal
und
unsere
Zuhörer
Zuhörerinnen
nicht.
und Zuhörer gucken und sich selber etwas bemühen und wir kriegen die Antwort dann per Instagram geliefert, würde ich behaupten.
Ja, machen wir so. Sind wir gespannt drauf. Und dann müssen wir natürlich jetzt noch zurück zu deiner anfänglichen Frage, nämlich der unserer Stellung zu den Stroopwafels.
Ein Satz, wie steht ihr zu dem Thema? Wie findet ihr die Dinger?
Ach, wir können da durchaus mehr als einen Satz zu verlieren, weil ich finde, das auch ist eine super, 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 super Speise und ich mag sehr gerne original in Holland, auch direkt warm vom Markt. Habe auch oft welche zu Hause in der, also in so Verpackung kann man ja auch im Supermarkt kaufen mittlerweile. Das finde ich dann immer, ist so nur die halbe Miete. Also das ist schon nicht vergleichbar mit einer frisch warm zubereiteten. Aber ja, ist natürlich auch nochmal eine völlig andere Art von Waffel. Also ist für mich auch eigentlich keine Waffel. Ist für mich eher so eine Art sehr guter Keks, aber fällt natürlich unter den Oberbegriff Waffel.
Also
Moritz, wie
für
findest du
mich, ich bin
Stroopwafel?
auch bei dir,
Ja.
Felix, für mich ist die Stroopwafel tatsächlich auch keine klassische Waffel, sondern die Tortilla der Holländer.
Stimmt, ja.
Weil ich war total begeistert, wo ich das erste Mal, das ist jetzt natürlich auch schon Jahrzehnte her, aber ich glaube in Amsterdam war es oder in Den Haag, ich weiß es nicht mehr genau, auch mit den Eltern unterwegs und dann als kleiner Bube da auf dem Markt zu stehen und zu sehen, wie dieser Mann sich da mit vollem Einsatz in seine Waffelpresse reindrückt, weil die sind ja nachher hauchdünn. Also, und dann mit Karamell oder mit manchmal auch, glaube ich, einfach Zuckerglasur, nee, nicht Zuckerglasur, aber mit einem Zuckersirup gefüllt. Also,
Ja.
ich bin nicht der Süße, aber damit kriegst du mich.
Ich glaube auch, dass die generell so die holländische Waffelkultur, vielleicht ist das aber auch von mir jetzt zu weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich habe das Gefühl, dass so Poffertjes, was ja auch ein holländischer Klassiker ist, dass das eher in die Richtung von unserem deutschen und auch wahrscheinlich auch dem belgischen Verständnis von Waffeln geht, weil das ja auch in so gusseisernen kleinen Förmchen mit so einem ähnlichen Teig gemacht wird und ich finde, es schmeckt auch ähnlich. Und vielleicht zählen Poffertjes auch noch zur Waffelfamilie, finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr schmackhaft, wenn die eben auch warm und lecker und frisch direkt zubereitet werden. Und zu dieser ganzen Supermarkt-Thematik, ja, stehe ich auch irgendwie ja, zwiegespalten, weil es grundsätzlich schon lecker ist, auch die Möglichkeit zu haben, sowas dann einfach mal eben aus dem Regal zu greifen und zu snacken. Aber ja, ist natürlich dann schon was ganz anderes. Auch mit den Lütticher Waffeln, die gibt es ja auch im Supermarkt. Und das ist auch einfach nicht vergleichbar mit dem Real Deal, mit der warmen Version im jeweiligen Land.
Aber schon sick.
Ja, definitiv, keine Frage. Aber ja, vielleicht ist es auch einfach, dass da noch der Kontext, wie es so oft ist, mit rein spielt, dass man einfach die Sachen im jeweiligen Herkunftsland immer besser genießen kann, sie besser schmecken, auch wenn das vielleicht gar nicht faktisch so ist. Aber ich glaube, in dem Fall ist es schon so, dass eine frisch zubereitete Waffel immer besser ist als eine aus dem Supermarkt.
Okay, das würde ich dir unterschreiben, aber das würde ich auch von zu Hause aus sagen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fragt jetzt am besten auch mal Mutti, Omi, Opi, Vati nach eurem Lieblingswaffelrezept, das ihr aus eurer Kindheit kennt und gönnt euch mal eine geile Waffel. Oder geht mal zu eurem lokalen Bäcker, wo ihr schon als Kiddos eine Waffel gegessen habt und gönnt euch eine. Ich hoffe, ich habe euch inspiriert.
Ja, definitiv hast du.
Ich
Schöne
hab's.
Geschichte. Hat
Ja,
mir
klasse.
sehr gut gefallen und ich kann gar nicht aus dem Stegreif noch dazu beitragen, weil ich auch gar nichts an Waffelwissen schon bereits in meinem Hirn verstaut habe. Das heißt, dieser noch ganz frische Platz wurde jetzt von dir eingenommen, von dem, was du hier mitgebracht hast. Und ja, ich weiß nicht, Moritz, hast du noch was hinzuzufügen?
Hinzuzufügen nicht, aber mir geht jetzt gerade die Waffel auch nicht mehr aus dem Kopf, weil wenn je länger ich drüber nachdenke, es ist ja wirklich omnipräsent. Überall, wo man ist, also jetzt zumindest in unserer Region und Nico, wie du ja schon gesagt hast, hier Benelux, ganz Deutschland, überall findest du die Waffel. Sei es, Felix, wie du sagst, beim Rewe, wo man irgendwie sich ein paar Euro spenden kann, um eine Waffel mitzunehmen. Die Bergische Kaffeetafel, auch wieder mit einer Waffel mit dabei. Ist ein tolles Thema. Also wirklich gut.
Ja, finde ich auch. Das Einzige, was mich jetzt stört, ist, dass ich jetzt nicht einfach eine irgendwo kaufen kann, weil so generell, also zumindest keine qualitativ so gute, wie ich es mir jetzt wünsche. Denn so viele Waffelbuden gibt es ja jetzt nicht. Also es gibt da ja eine große Kette, Wonder Waffle heißen die, glaube ich, die in jeder Stadt irgendwie so Läden mit ganz, ganz crazy Waffeln mit 100 Toppings haben. Aber das ist jetzt auch nicht das, wonach ich mich sehen würde. Also ich müsste jetzt schon eigentlich eine belgische, eine Lütticher oder eben so eine Supermarkt-Spendenverkaufswaffel haben.
Ey, wie oft habt ihr denn jetzt... Also ich muss dazu sagen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, ihr fragt euch das auch. Was ist das für ein Spendenverkauf, von dem wir die ganze Zeit reden?
Okay, da setze ich an. Also bei uns im Morsbach im Rewe, da ist es tatsächlich gang und gäbe und ich finde das super cool. Da steht fast jeden Samstag stehen da Menschen, die für einen gemeinnützigen Zweck sammeln. Das sind sehr unterschiedliche Themen. Das ist, manchmal ist das ein Kindergarten, der für neues Spielzeug sammelt. Manchmal ist das der ansässige Sportsverein oder auch der Tierschutzverein. Lass es sein, wer es sein soll. Aber es ist immer derselbe Aufbau. Die kommen dahin mit ein paar Waffeleisen. Es werden frische Waffeln gebacken, schön frisch mit Puderzucker drauf. Du kannst sie für 1 Euro mitnehmen. Und du hast was für einen guten Zweck getan.
Aber das ist auch nicht nur Morsbacher Phänomen. Also das habe ich auch schon in Köln gesehen, das habe ich schon überall gesehen. Also das ist doch der Klassiker. So einfach so eine Bierbank aufgestellt, beziehungsweise ein Tisch von einer Bierbank, da eine weiße Tischdecke drüber geschmissen, 3 Waffeleisen, 3 Muddis mit einem lecker Waffelteig und dann ab dafür. Also das wundert mich jetzt eher, dass du das nicht kennst, aber dafür werde ich das Instagram-Umfragetool verwenden, um die Folge zu bewerben und dann sehen wir mal, wie da die Verteilung ist, ob mehr Leute völlig fremd zu diesem Konzept sind oder ob das auch weitaus über die Grenzen von Morsbach hinausgekommen ist. Wir werden sehen. Aber es ist ein guter Punkt, um die Folge zu beenden, denn ich glaube, niemand hat mir irgendwas zu sagen. Und wir wollen euch ja nicht länger hier festhalten als nötig. Nico, vielen Dank für die schöne Episode. In 2 Wochen geht es weiter, ist der Moritz wieder dran. Und ja, ich glaube, wir können gut und selbstsicher behaupten, dass wir in unserem 2-Wochen-Rhythmus ganz gut angekommen sind und das auch durchhalten können, denn die Manpower, die wir hier zu dritt haben, die ist natürlich dahingehend schön und nützlich. Wir verabschieden uns und ich sage wie immer, gehabt euch wohl.
Tschüss. Ciao, Leute.